Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Eine biblische Plage. Kurz vor seinem 7. Geburtstag wird Octavian, ein aufgeweckter und lebhafter Zweitklässler, beim Fußballtraining wieder einmal von rätselhaften Beschwerden geplagt. Diesmal hat sich direkt oberhalb des Saums des Trikots ein Ausschlag an seinem Hals und seiner Kinnpartie gebildet. Ohne die medizinische Vorgeschichte des Jungen wäre dies nichts Ungewöhnliches. Brennnesseln, Insektenstiche, der neue Weichspüler oder das synthetische Material, das beim Dribbeln über die Haut reibt, mögliche Ursachen gäbe es viele. Doch Octavian plagen bereits seit Säuglingstagen bakterielle Hautinfektionen wie eitrige Ekzeme oder Abszesse sowie wiederkehrende Atemwegsinfekte. Diverse Kinderärzte hatten die besorgte Mutter jedoch stets mit dem Hinweis auf unbedenkliche Kindererkrankungen beruhigt. Doch auch dieses Mal entwickeln sich wenige Tage später aus dem juckenden Ausschlag stark gerötete Ekzeme. Neben diesen schmerzhaften Entzündungen, die trotz intensiver Pflege mit bewährten rezeptfreien Salben und Tinkturen aus der Hausapotheke nicht abheilen, leidet Octavian sehr unter dem permanenten Juckreiz, den er als so unerträglich empfindet, dass er beginnt, sich blutig zu kratzen. Die erste Anlaufstelle ist nun Octavians langjähriger Kinderarzt, Dr. Hirschkorn. Nach einer eingehenden In-Augenscheinnahme und einigen Bluttests diagnostiziert der sympathische Pädiater zunächst eine atopische Dermatitis, den meisten besser bekannt als Neurodermitis. Bei einer Neurodermitis verliert die Haut durch Entzündungen ihre natürliche Schutzfunktion, die sie im gesunden Zustand gegen schädliche äußere Einflüsse wappnet. Die gestörte Barriere ermöglicht es nun, Keimen und anderen reizenden Stoffen in die Haut einzudringen, was zu mitunter schweren Infektionen der Haut führen kann. Um Octavian rasche Linderung gegen die als Zivilisationskrankheit geltende, häufigste chronische Hauterkrankung zu verschaffen, verschreibt der Arzt dem Jungen eine potente Cortisoncreme und ein Antihistaminikum. Er empfiehlt zusätzlich ein regelmäßiges Auftragen von Feuchtigkeitscremes, um die Hautbarriere zu stärken und Trockenheit der Haut zu verhindern. Doch statt der erhofften raschen Besserung verschlimmern sich die Ekzeme sogar noch, und als ob sich das Schicksal gegen Octavian verschworen hätte, ereilt ihn jetzt zu allem Überfluss auch noch eine schwere Lungenentzündung. Ausgerechnet an seinem 7. Geburtstag liegt er deshalb im Bett des städtischen Kinderkrankenhauses und ein hochdosiertes Antibiotikum läuft durch einen Schlauch direkt in seinen dünnen Arm. Auch die vermeintliche Neurodermitis wütet weiter auf der geschundenen Hautoberfläche des kleinen Patienten. Mittlerweile ist vor allem die Haut seiner Hände, aber auch die Haut an Hals und Teilen seiner schmalen Brust erheblich entzündet. Silvia Bergmann, die hinzugerufene Dermatologin der Klinik, erkennt den schweren Verlauf der Hauterkrankung und ergänzt das Therapieportfolio um ein für Kinder geeignetes Immunsuppressivum. Doch die Maßnahme schlägt nicht an. Stattdessen verschlechtert sich Octavians Zustand weiter. Die hartnäckige Infektion seiner Lunge fesselt den Jungen für eine weitere Woche ans Bett. Die besorgten Eltern beginnen an der bisherigen Diagnose zu zweifeln. Mittlerweile glauben sie zu erkennen, dass es sich bei den Symptomen ihres Sohnes nicht um isoliert auftretende Krankheitszeichen handelt. Im Gegenteil. Hinter den Ursachen für sein zunehmend dramatisches Leiden glauben Julia und Markus längst größere Zusammenhänge zu erkennen, die die Ärzte bisher allerdings nicht entschlüsseln können. Was, wenn eine tückische systemische Erkrankung schon viel länger wie ein lautloser, gut getarnter Ninja im Körper ihres Kindes lauert? Wie recht sie instinktiv mit dieser Vermutung haben, können sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnen. Doch sie beginnen nun im Kopf kritischer als bisher, die Krankheitshistorie ihres 7-Jährigen durchzugehen. Schnell fällt ihnen neben seiner Haut, den immer wiederkehrenden Atemwegsinfekten, das Problem mit seinen Zähnen ein. Etwas, das die Ärzte bisher als harmlose Entwicklungsverzögerung abgetan hatten, obwohl es sowohl Octavian als auch sie zunehmend beunruhigt. Nicht ein einziges Mal hat die heiß ersehnte Zahnfee den Jungen bisher besucht. Zuerst haben Julia und Markus gehofft, der erste Milchzahn würde schon irgendwann, wie in diesem Alter üblich, von ganz allein anfangen zu wackeln. Doch solange sie auch warteten, nichts änderte sich. Jeden Morgen, wenn ihr Sohn in den Spiegel blickte, sah er das gleiche Bild. Ein kindliches Lächeln mit einem kompletten Satz von fest in seinem Mund verankerten kleinen Zähnchen. Ihr Familienzahnarzt Dr. Winter versuchte, die Eltern zu beruhigen und den Zustand auf keinen Fall zu pathologisieren. Schon allein deswegen, um weder die Erwachsenen noch das Kind zu verunsichern. Manchmal dauert es eben ein bisschen länger, sagte er. Doch die Situation war zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr rein kosmetischer Natur. Octavian begann beim Essen immer häufiger über Schmerzen zu klagen, wenn er auf etwas Härteres biss. Julia erinnert sich an den Tag, als sie ihm beim Frühstück ein Stück Apfel reichte und er mit Tränen in den Augen klagte, »Mama, das tut weh!« Für die Eltern ein weiteres Zeichen, dass etwas Grundlegendes mit dem Körper ihres Kindes, mit seiner Entwicklung, seiner Gesundheit nicht in Ordnung ist. Während Octavians Freunde längst ihre ersten bleibenden Zähne bekommen und ihre Zahnlücken stolz wie Trophäen zur Schau stellen, verharrt Octavians Gebiss in einer seltsamen Unreife. Traurig erinnert Julia sich an ein von ihr belauschtes Gespräch mit seinem besten Freund Felix, der unbeholfen versuchte, ihn aufzumuntern. »Vielleicht wollen deine Milchzähne dich ja einfach behalten, weil sie dich so gerne mögen.« Doch Octavian ist es egal, was seine Zähne wollen. Er will nur so wie Felix und die anderen Kinder sein. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Unglaublich krank. Das Hallo an dich, lieber Martin, nach dem ersten Teil unserer Geschichte. Hallo.
Hallo.
wir steigen direkt ein. Wir haben Octavian kennengelernt, einen kleinen 7-jährigen Jungen, der ja unglaublich krank ist. Erst lernen wir, dass Octavian häufig Hautekzeme hat, und zwar seit frühestem Kindesalter. Mhm. Der erste Teil endet damit, dass er eine Lungenentzündung hat. Lass uns bitte auf Hautekzeme, Hautkrankheiten, gerade bei Kindern eingehen. Es gibt eine Haupt- oder die bekannteste aller Hautkrankheiten ist wahrscheinlich die Neurodermitis. Und im Wort steckt ja einmal Dermitis Haut und Neuro heißt aber Nerven, also ja. Nervenhautitis.
Ja, oder man nennt sie auch atopische Dermatitis.
Mhm. Ne? Atopisch heißt auf der Haut. Vorkommt,
ja. Liegend. Genau. Und die Neurodermitis ist eine chronische Hauterkrankung, die ja zu trockener, juckender und entzündeter Haut führt. Und die betroffenen Kinder oder auch Erwachsenen haben dann oft eine sehr, sehr empfindliche Haut, die leicht gereizt wird. Ne? Also auch unabhängig von diesen starken Phasen der Neurodermitis. Genau. Ne?
Also wer selber keine Neurodermitis hat, mag sich vorstellen, dass diese Ekzeme ausbrechen und die Neurodermitis selbst diese entzündlichen Aufwerfungen hervorbringt. Tatsächlich ist es aber eben so, wie du es gesagt hast, ist diese trockene, schuppige, rissige Haut und diese Entzündungen entstehen ja dadurch, dass die Haut keine Möglichkeit hat, sich zu schützen. Also dass die Schutzbarriere fehlt.
Genau, die Hautbarriere ist kaputt. Und man hat auch eine überaktive Immunantwort insbesondere. Ne?
Auf alles, was jetzt auf die Haut einstürmt oder eindringt.
Ganz genau. Mhm. Und das hat auch wieder genetische Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber auch Umweltreiz und Allergien spielen hier eine große Rolle. Die typischen Symptome, du hast das schon mal gesagt, das sind diese Verfärbung der Haut, diese Papeln oder Pusteln auf der Haut und Ekzeme, ne?
Die dann entstehen.
Ja, insbesondere aber in der Beuge, Seite
in der Armbeuge,
der Gelenke.
Kniekehlen, ne? Um die Augen herum, aber auch gerne am Hals. Manchmal nur an kleinen Stellen, manchmal erschreckend großflächig und sehr stark beeinträchtigend. Und die Neurodermitis ist ja nicht nur eine sichtbare Hauterkrankung, sondern ja eine systemische Erkrankung. Das heißt, dass Patienten, die eine Neurodermitis haben, häufig tritt es ja auf mit anderen Allergien, also vergesellschaftet mit Allergien, allergisches Asthma zum Beispiel. Mhm. Und es häufig haben Patienten, die Neurodermitis haben, dann eben auch rheumatische Erkrankungen. Das heißt, Gelenkentzündungen bilden die im Laufe ihres Lebens aus.
Kannst ja, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die ja, also die Neurodermitis und rheumatische Erkrankungen, die stehen so in so einem gewissen Zusammenhang. Beides sind ja immunvermittelte Erkrankungen, mhm, und haben dann häufig auch so ein komplexes Zusammenspiel des Immunsystems. Ne? Mhm. Genau. Und bei den rheumatischen Erkrankungen, also Patienten mit Neurodermitis haben manchmal dann halt auch diese Gelenkbeteiligung, so, mhm, wie du es auch gerade, mhm, gesagt hast. Ne? Mhm. Also es gibt so eine gewisse Komorbidität dann auch.
Was mich dazu bringt, dass eben eine äußerliche Behandlung der Haut pur nicht unbedingt die Behandlung der Wahl ist. Man muss dann schon genauer hinschauen, tiefer schauen, was mit dem Organismus los ist, oder?
Ja. No? Ja,
also ich meine, die Haut ist unser größtes Stoffwechselorgan und oft ja einfach sozusagen Zeichengeber, Hinweisgeber auf etwas, was nicht stimmt.
Das stimmt, ganz genau. Mhm. Also auch die Therapie vielleicht nochmal, man muss halt da auch aufpassen, dass man dann die Haut pflegt, entsprechend diese Hautbarriere, mhm, dann auch erhält. Und das ist halt gerade bei diesen Erkrankungen und gerade auch im Kindesalter extrem wichtig, dass man da dann auch drauf achtet, mhm, und auch eine enge Anbindung dann zu den Dermatologen hat, der, mhm, dann auch auf die Kinder beziehungsweise auch auf die Haut achtet.
Ja, also ich bin zum Beispiel zur Welt gekommen mit einer Fischschuppenkrankheit, hieß es damals. Mhm.
Also einer Ichthyose.
Ichthyose, genau. Schön, mhm, dass du immer alle Begriffe kennst. Bei der Fischschuppenkrankheit herrscht eine sehr, sehr trockene Haut, mhm, vor und eine Schuppenbildung, die aber, wenn es zum Äußersten kommt, dass die Haut tatsächlich dann einer Reptilienhaut gleicht. Mhm.
Wie von
gleicht.
Fischen, ne? Also
wie
so
von Fischen.
Richtig schuppig.
Mhm, aber auch, man kann auch durchaus an Krokodile denken, weil die Haut so stark verhornen kann und die Schuppen so groß werden können, dass es nur mehr wenig einer menschlichen Haut gleicht. So schlimm war es bei mir nicht.
Hattest du denn starken Juckreiz? Und
extrem stark.
Und die Haut verdickt dann ja auch so und macht dann ja auch Rötungen, Entzündungen mit der Zeit.
Ja,
ne?
Die reißt. Also, mhm, ne, also ja, es bilden sich Schuppen, große Schuppen, und um diese Schuppen herum bilden sich Risse.
Genau, und dann kommen häufiger dann ja auch noch Infektionen,
genau,
dazu. Das ist ja das Problem.
Mhm.
Ja.
Und in meinem Fall brachte meine Großmutter mit meinem Großonkel die Heilung. Ich erinnere mich daran, dass ich abends gecremt und bandagiert wurde. Erst nur die Hände, weil es an den Händen extrem war, dass ich immer mit Waschhandschuhen um die Hände ins Bett gebracht worden bin.
Später. Genau, das reduziert dann ja auch die Schuppenbildung, also wenn die Haut dann feucht bleibt oder feucht, mhm, gehalten wird, ne?
Genau.
Ja.
Und meine Großmutter empfahl Eigenurin.
Mhm. Genau, mhm, macht man heute auch nicht mit, ja, dem Eigenurin, sondern mit Urea-Creme. Mit
Harnsäure.
Dann, ne?
Also mein Pipi wurde aufgefangen und dann in die Bandagen, in den Urin gedrängt. Ich damit bandagiert, tagsüber. Und mein Großonkel, Kräuterkundiger, brachte eine Creme, immer wieder große Tiegel mit Creme, in der Ringelblume immer verarbeitet war. Die Basis war jedes zweite Mal Schweineschmalz. Mhm. Schweineschmalz, Ringelblume und Schwefel.
Mhm.
Und so kam es zu einer fast Ausheilung im Laufe von 2 Jahren. Sag ich jetzt mal so.
Und heutzutage hast du keine Beschwerden mehr? mit rissiger Haut oder dass die muss viel die Hautcreme oder?
Doch, also ich verwende nach wie vor Urea-Creme, also Harnsäurecreme.
Ja.
Heute weiß man, dass Urea die Feuchtigkeit in der Haut bindet über einen langen Zeitraum.
Das stimmt.
Und also wenn man mich fragt, was ich auf eine einsame Insel mitnehmen möchte oder muss, dann ein Fass von Urea-Hautlotion, bitte.
Auch nicht schlecht. Ja, aber wir haben ja auch eine ganze Reihe verschiedenartiger Hauterkrankungen, die uns quasi vom Kindesalter bis ins Erwachsenenalter begleiten können.
Mhm.
Das Schlimmste ist ja dann die Zeit in der Pubertät, wenn dann die Akne dann auch zugreift.
Wenn es nur in dieser Zeit, auf diese Zeit beschränkt bleibt,
ja,
die Akne,
ja,
wenn sie hormonbedingt und eben Pubertätshormon Wechsel, Wandel und Schwankungen bedingt ist. Das ist ja eine der großen Lügen neben der Eislüge bei der Mandelentfernung. Schatz, die Pickel, wenn du erstmal durch die Pubertät bist, dann hört das mit den Pickeln auf.
Ja.
Oder du
ja.
kriegst ganz viel Vanilleeis, wenn man dir die Mandeln rausnimmt. Pustekuchen.
Aber es tritt halt vor allen Dingen halt auch in der Pubertät auf. Das hat einfach was mit der hormonellen Umstellung zu tun oder hormonelle Einflüsse. Es gibt Menschen, die leiden auch deutlich mehr darunter. Da scheinen auch genetische Faktoren eine Rolle zu spielen und aber auch Umweltfaktoren. Und man kann sich da daran erinnern, wenn sich so diese Haarfollikel entzünden, also die verstopfen ja.
Ja, als ich die ersten Barthaare bekam, da war das auch, so erinnere ich mich gut.
Zeig mal. Ja. Genau, aber das ist halt ein Thema, das auf jeden Fall eine Rolle spielt bei den Hauterkrankungen und was ja fast jeder irgendwie auch mal durchgemacht hat.
Mhm. Und wir waren eben bei den systemischen Hauterkrankungen, Hauterkrankungen überhaupt. Das Sekundäre ist ja dann eigentlich immer eine Infektion, also die Infektion einer Haut, die nicht genug geschützt, die sich nicht schützen kann.
Genau, und durch Bakterien, Viren, Pilze oder aber auch Parasiten gibt es, die halt auch so zu Hautinfektionen führen können. Und genau, das kann dann bis hin zu schweren systemischen Infektionen dann reichen, die sich daraus entwickeln, durch diese geschädigte Hautbarriere und diese Infektionen dann, die erstmal lokal auftreten können, aber dann halt auch richtig gefährlich werden können in einigen Fällen. Ne?
Dann gibt es, woran erinnere ich, Nesselfieber. Das gute alte Nesselfieber, das ausbrechen kann. Ich habe die Tochter einer Freundin, verträgt keinen Kaffee. Ein Schluck Kaffee und das Mädchen bekommt Nesselfieber. Also jetzt als Pubertierende, immer noch, aber schon als Mädchen.
Dann kriegt die so eine Urtikaria, also ist ja das Fachwort für das Nesselfieber.
Wie
oder
ist
die
das
Nessel-
Fachwort?
Urtikaria, das sind diese.
Urtikaria.
Diese, ja, wie soll man das erklären? Das sind so juckende rote Quaddeln, die dann entstehen oder Schwellungen auf der Haut.
Genau.
Und die können ja dann auch verschiedene Größen und Formen haben. Genau.
Ja.
Und sich auch dann schnell verändern, verschieben. Und da gibt es ja verschiedene Auslöser, hast du es gerade gesagt. Die Allergie.
Es gibt Allergie.
Es gibt aber auch die Stressquaddeln oder diese Stressurtikarie. Und auch nach bestimmten Infektionen oder Medikamenten, die dann halt diese Quaddelbildung dann auch auslösen können.
Auf Penicillin bekomme ich Nesselfieber.
Und die können, das ist halt vielleicht auch nochmal ganz interessant, kurzfristig oder kurzzeitig auftreten. Das ist diese akute Urtikaria oder langanhaltend sein. Dann sprechen wir von einer chronischen Urtikaria.
Das ist, möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Wenn es chronisch ist, wenn das dann die ganze Zeit besteht.
Ja.
Das ist schon auch nicht so ohne alles.
Und kommt man dann dahinter, warum diese Urtikaria besteht?
Also das, warum entsteht das? Die Urtikaria entsteht durch die Freisetzung insbesondere des Histamins und anderen Mediatoren, also Auslösern, aus den Mastzellen ja, und auch anderen Zellarten, den Basophilen in der Haut. Die sitzen in der Haut insbesondere und reagieren halt, auf bestimmte Stoffe vielleicht als allergische Reaktion Und das führt dann zu einer erhöhten, also das durch das Histamin, zu einer erhöhten Gefäßpermeabilität, also Durchlässigkeit. Genau. Mhm. Und die führt dann zu diesen charakteristischen Quaddeln oder Schwellungen dann in diesem Hautbereich, der betroffen ist.
Und das muss ja auch immer etwas mit dem Histaminspiegel, der im Organismus herrscht, zu tun haben. Denn also ich zum Beispiel hatte immer wieder Nesselfieber, während der Make-up-Zeit, also wenn ich geschminkt wurde.
Mhm. Ja, da hast du wahrscheinlich darauf reagiert, auf irgendeinen Stoff da drin.
Aber seit vielen, vielen Jahren nicht mehr.
Ja. Also es sind ja nicht nur die allergischen Reaktionen, die das auslösen können. Nee. Auch physikalische Reize wie Druck, Kälte, Wärme oder Sonnenlicht können das auslösen. Es gibt ja so diese Kälteurtikaria. Also ich habe durchaus auch Patientinnen, die dann sagen, sie stehen unter der kalten Dusche oder so und kriegen dann Quaddeln. Mhm. Oder auch in der Wärmezeit, also im Sommer oder durch Sonnenlicht, die dann solche Quaddeln entwickeln. Oder aber auch durch verschiedene Autoimmunprozesse. Wir haben ja vorhin über die rheumatischen Erkrankungen gesprochen. Da gibt es durchaus auch Erkrankungen, die dann zu so einer Urtikaria führen können.
Also die Haut gibt Hinweise, auch in unserer Geschichte. Man hat bei Octavian, glaube ich, eine atopische... Was war seine Diagnose? Gab es schon eine Diagnose?
Ja, also man hatte ja da auch auf die Neurodermitis dann zwischendurch getippt gehabt und auf verschiedene andere Kindererkrankungen. Ne? Mhm. Also ein anderes Thema waren ja auch diese häufigen Atemwegsinfektionen, die aufgetreten sind.
Und es kommt zum Ende des ersten Teils unserer Geschichte zu einer heftigen Lungenentzündung.
Ja,
und dass er eben vorher Atemwegsinfekte schon gehabt hat. Sollen wir uns den zweiten Teil anhören?
Unbedingt.
Schauen, wie es ihm geht.
Nach der abgeklungenen Lungenentzündung und der Entlassung aus dem Krankenhaus beobachten seine Eltern mit wachsender Sorge, wie ihr Sohn immer stiller wird und beginnt, sich zurückzuziehen. Hat Octavian früher den größten Teil seiner Freizeit draußen verbracht, mit den anderen Jungs nach der Schule stundenlang auf dem Bolzplatz gekickt und die Welt mit grenzenloser Neugier erkundet, sitzt er nun meist allein in seinem Zimmer. Seine einst so lebhaften Augen scheinen manchmal von einer Schwere überschattet, die vor allem Julia das Herz zerreißt. Die Erwachsenen fangen an, sich abends immer häufiger in medizinischen Online-Foren herumzutreiben und im Internet nach Erkrankungen zu fahnden, die ähnliche Symptome aufweisen. Von der Flut an verstörenden Informationen und gefährlichen Halbwahrheiten überfordert, sehen sie hilflos dabei zu, wie sich ihr Sohn jetzt auch immer häufiger zu schwach fühlt, zur Schule zu gehen und deshalb oft tagelang zu Hause bleibt. Seine wachsende Isolation, die schmerzhaften Entzündungen der Haut und die zweite Lungenentzündung in Folge rauben Octavian nicht nur mehr und mehr von seiner körperlichen Substanz, sondern nagen auch an seiner kindlichen Psyche. Die Verzweiflung und zunehmende Hilflosigkeit der Familie führt sie zur nächsten Station auf ihrem ungewollten Ärztemarathon. Dr. Sodermann, ein niedergelassener Kinderarzt, der für sein diagnostisches Geschick bekannt ist und sich auf komplexe systemische Erkrankungen spezialisiert hat, stellt Octavians bisherige Diagnose kritisch auf den Prüfstand. Nach eingehenden Untersuchungen vermutet er bei dem Jungen eine primäre Immundefizienz, möglicherweise eine chronische granulomatöse Erkrankung, CGD, als Ursache für seine gravierenden Beschwerden. Bei der CGD handelt es sich um eine seltene angeborene Immunschwächekrankheit, bei der die Phagozyten, also Fresszellen, eine Art von weißen Blutkörperchen, die zu den Zellen des Immunsystems gehören, nicht in der Lage sind, bestimmte Bakterien und Pilze abzutöten. Dieses Defizit fördert die Bildung von Granulomen, einer Ansammlung entzündlicher Zellen, und kann zu wiederkehrenden schweren Infektionen der Lunge, der Haut, von Lymphknoten oder der Leber führen. Symptome also wie auch Autoimmunerkrankungen sie häufig verursachen. Dr. Sodermann hofft inständig, dass sein Ansatz endlich die ersehnten Antworten bringen wird. Er weiß, wie groß der Leidensdruck der Familie ist, denn er hat selbst eine erwachsene Tochter, die an einer seltenen Erkrankung leidet. Mit einer Hautstanze und unter Lokalanästhesie entnimmt der Arzt eine kleine Probe des infizierten Hautgewebes, um so dem Labor eine dermatopathologische Beurteilung zu ermöglichen. Um weitere Hinweise auf eine mögliche CGD, die wiederkehrende Bakterien- oder Pilzinfektionen in nahezu jedem Organsystem auslösen kann, zu finden, wird außerdem Octavians Lunge geröntgt. Doch sowohl die Bildgebung als auch die Ergebnisse der Hautbiopsie und weitere spezifische Bluttests sorgen für Ernüchterung bei allen Beteiligten. So zeigen sich zwar erwartete Auffälligkeiten im Immunsystem von Octavian, doch fehlen die typischen Hinweise für eine chronische, granulomatöse Erkrankung, wie beispielsweise kleine Knötchen oder Flecken auf der Röntgenaufnahme der Lunge. Doch in Dr. Sodermann haben sie einen Mediziner gefunden, der nicht so schnell aufgibt und noch dazu ausgezeichnet vernetzt ist. In der Vergangenheit hat er immer wieder auch mit den nahegelegenen Zentren für seltene Erkrankungen zu tun gehabt. Als Vater einer Patientin, aber auch als erfahrener Spezialist, dessen Meinung von seinen Kollegen sehr geschätzt wird. Sodermann verfügt darüber hinaus über eine Charaktereigenschaft, die leider längst nicht alle Mediziner besitzen. Er stellt sein eigenes Ego hinten an und fragt andere Experten um Rat, wenn er an seine eigenen fachlichen Grenzen stößt. Aus früheren Konsultationen kennt und schätzt er Martin Mücke, den Leiter des nicht weit entfernten ZSE der Uniklinik RWTH Aachen. Ihn kontaktiert er nun, um gemeinsam den undurchsichtigen Fall seines kleinen Patienten ohne Diagnose zu besprechen. Während der Kinderarzt und mit ihm Octavians Eltern dem bevorstehenden Treffen mit dem Aachener Experten für seltene Erkrankungen entgegenfiebern, wird Octavians Zustand immer dramatischer. Zwei weitere Lungenentzündungen treten nun in kurzen Abständen auf und auch die Hautinfektionen breiten sich weiter aus. Sodermann und Mücke beschließen telefonisch, den Jungen aufgrund der kritischen Lage in der Aachener Uniklinik RWTH stationär zu behandeln. So, also davon ab, dass Octavian unter wirklich besorgniserregenden Lungenentzündungen zu leiden hat, gibt es aber einen Hinweis. Mhm. Ich glaube, den nehmen wir uns jetzt als Thema an. Und zwar, er hat als 7-Jähriger immer noch alle seine 20 Milchzähne. Mhm. Für gewöhnlich sagt man ja, ein Kind, das eingeschult wird, oder das ist ja dann immer das, wenn du dann zur Schule kommst, dann hast du auch schon vorne neue Zähne. Das ist so ein bisschen, woran man sich hält.
Ich glaube,
um die 6, 7 Jahre.
Ich glaube, Octavian hat das Problem, dass die Zahnfee nicht die Adresse von ihm kennt.
Also ich kannte ja, in meiner Kinderzeit kannte ich die Zahnfee noch gar nicht. Gab es bei dir schon die Zahnfee, als du klein warst?
Ja.
Ja?
Ich glaube schon, ja.
Also die Zahnfee hat's ja über den großen Atlantik hierher geschafft. Mhm. Und aus Amerika, glaube ich, die Zahnfee.
USA, Kanada, Großbritannien ist das sehr verbreitet, soweit ich das weiß. Und hat dann mit der Zeit auch in den westlichen Ländern Fuß gefasst.
Und die bringt dann ein kleines Geschenk für den ausgefallenen Zahn.
So ein Geldkoffer.
Ich glaube, eine Kleinigkeit reicht.
Oder Nugget.
Ein Gold-Nugget.
Der wird dann ausgetauscht für die Vorderzähne.
Jetzt die ersten Goldzähne. Die Zahnfee gibt es, ich glaube, seit so ungefähr den 50er Jahren. Und es ist eine Geschichte über sie geschrieben worden von Lee Roggo. Und dann hat sie tatsächlich Einzug gehalten in die Familien. In Spanien ist es dann ein bisschen stressig jetzt mittlerweile, weil die Zahnfee bringt was. Es gibt aber auch Ratoncito Pérez. Das ist eine kleine Zahnmaus. Und die hinterlässt für einen ausgefallenen Zahn traditionsgemäß eine Goldmünze, heißt es, wer sich das hat leisten können. Heute legt man dann also ein Euro in ein Glas auf den Nachttisch. Als Kind kriegst du einen kleinen Euro und dann als alter Mensch ins Glas die dritten Zähne und eine Cookie Dent.
Ja, das ist doch gut. Nee, aber ich glaube auch so die historischen Ursprünge, auch im mittelalterlichen Europa gab es ja auch schon immer, oder war das Thema der Milchzähne ja schon präsent gewesen. Mhm. Da gab es ja auch verschiedene Bräuche, bei denen ausgefallene Zähne dann vergraben wurden, um das Kind vor Hexen und bösen Geistern zu schützen. Und dann wurde geglaubt, dass diese Geister die Zähne für magische Zwecke verwenden könnten.
Du, aber jetzt, das ist ja vollkommen irre. Weil jetzt kommen wir in die Neuzeit, wenn es jetzt eine moderne Zahnfee gibt, die würde ja die, die Milchzähne nehmen und zwar dann sofort in ein Institut tragen, wo sie in flüssigen Stickstoff gelegt werden, um für was vorzuhalten?
Ja, zur Stammzellgewinnung aus Milchzähnen. Also diese Stammzellen werden als dental-pulpale Stammzellen bezeichnet.
Aha.
Und stammen aus der Pulpa, dem weichen Gewebe.
Eben, und deswegen muss es frisch sein.
Innerhalb des Zahns ist das ja, ne? Also da drin.
Ja.
Und deswegen hast du es schon richtig gesagt, also die Zahnfee, die macht das dann so, wenn die Zähne dann natürlich ausfallen, können die verwendet werden und dann ist es wichtig, dass die Zahnfee ganz schnell nach dem Herausfallen das in eine sterile Umgebung bringt und aufbewahrt, um diese Pulpa intakt zu halten. Und die Milchzähne müssen dann in einem speziellen Medium gelagert werden und schnell von der Zahnfedern in ein Labor transportiert werden, das dann auf die Isolierung und Kultivierung von Stammzellen spezialisiert ist. Und da können die dann 20 Jahre oder auch vielleicht später mal noch deutlich länger dann gelagert werden.
Ah, bis
und können
20
dann,
Jahre.
Ja, ich sag das jetzt mal so. Wahrscheinlich gibt es da kein Limit. Es muss einfach nur die richtigen
Umgebungen
haben.
Man macht es ja auch noch gar nicht lange. Wahrscheinlich weiß man gar nicht, wie lange man dann auch wirklich dieses Material zur Verfügung hat. Wie viele Stammzellen, meinst du, kann man aus so einer Pulpa bekommen?
Also man muss sagen, das sind ja sogenannte, also das ist ja eine Multipotenz. Also diese Stammzellen sind multipotent, was bedeutet, dass sie sich in verschiedene Zelltypen wie Knochenzellen, Fettzellen oder Nervenzellen dann auch verwandeln oder differenzieren können.
Oder Organzellen?
Ja, also das hat ein
Hirn, Herz, Leber, Lunge?
Ja, ja. Also das kann dann halt für die Gewebereparatur genutzt werden, einschließlich Knochen, Knorpel, Nerven, aber auch zur Krankheitsbehandlung. Also dass man es dann im Bereich der Parkinson-Therapie vielleicht zukünftig dann auch einsetzen kann, bei Herzerkrankungen und Diabetes einsetzen kann. Also das ist eine ganz spannende Idee dahinter. Da wird ja auch sehr viel geforscht in diesem Bereich der Stammzellforschung. Da kommt vielleicht auch in der Zukunft dann das Thema der personalisierten Medizin oder wie ich es dann immer eher nenne, dieses Precision Medicine, also Präzisionsmedizin. Man hat ja diese genetische Anpassungsfähigkeit, die Stammzellen aus den eigenen Zähnen des Patienten können genutzt werden und können mit einem geringen Risiko der Immunabstoßungsreaktion dann auch wieder eingesetzt werden. Und das ermöglicht vielleicht zukünftig richtig tolle Möglichkeiten in der Regeneration und in der Behandlung von ganz vielen Erkrankungen.
Erstaunlich. Ich fühle mich jetzt gerade extrem minder bemittelt, und zwar im Sinne des Wortes. Ich verfüge nicht über die Mittel in unserer Familie. Gibt es weder, wurde Nabelschnurblut aufbewahrt, noch wurden Milchzähne, der ein oder andere wurde aufbewahrt, aber natürlich von keiner Zahnfee in flüssigen Stickstoff gelegt.
Ich muss mir jetzt mal Gedanken machen. Ich rufe mal die Zahnfee dann an für meine Kinder. Die haben ja noch alle ihre Milchzähne.
Ja.
Und dann, also du weißt ja, ein kindliches Gebiss hat ja wie viele Zähne?
20.
Super.
Und später dann. Die zweiten Zähne, wie sind sie?
Nur echt mit 32 Zähnen.
32, ja.
Genau.
Oh, ich möchte mit dir gleich noch über Weisheitszähne sprechen. Ich möchte aber noch mal zum Stammzellenspenden aufrufen. Denn nicht nur gibt es viele Familien wie unsere, in der so etwas einfach gar nicht zur Debatte stand, sondern viele Menschen, die jetzt aktuell auf eine Stammzellenspende angewiesen sind. Das an dieser Stelle. So.
Weisheitszähne.
Martin,
Deine noch?
Ich habe, siehste, da pass mal auf, nicht nur habe ich sie noch, obwohl man mir sie schon 4-5 Mal wollte man mich meiner Weisheitszähne berauben, möchte ich fast sagen, weil sie mal hier und da Probleme gemacht haben. Ich weiß, während meines Abiturs
Da wuchs gerade unten links der Weisheitszahn und machte eine Entzündung. Aber die Vorstellung, dass man mir während des Abiturs den Zahn zieht, das hat mich noch viel verrückter gemacht, als auszuhalten, dass da eine Entzündung ist. Fakt ist, ich gehöre zu den Frauen, die während der Schwangerschaften jeweils einen Zahn verloren haben. Also ein Zahn hat mich unsere Tochter gekostet, ein Zahn hat mich unser Sohn gekostet.
Siehst du, war die Zahnfee auch bei dir?
Wie heißt denn dann die Zahnfee, wenn die dann Zähne aus dem bleibenden Gebiss mitnimmt? Aber ich möchte auf was ganz anderes hinaus. Weisheitszähne werden heute ganz oft so am Ende des Jugendalters einfach mal per se, falls sie mal Probleme machen könnten, herausgenommen. Die heißen ja aber nicht umsonst Weisheitszähne, weil sie nämlich dann zum Tragen kommen, wenn so etwas passiert, wie es bei mir passiert ist. Der Backenzahn, den mich die Schwangerschaft mit unserer Tochter gekostet hat, war der letzte Backenzahn oben links. So, jetzt stell mir mal die Frage, was dort ist.
Dein Weisheitszahn.
Ja, und zwar als voll funktionstüchtiger, aufrecht stehender
Backenzahn.
Anständiger Backenzahn.
Der ist bei mir auch so. Ich habe zwei, also die oberen, die unteren sind nicht rausgekommen, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen, die sind aber vorhanden. Und ja, du hast es ja gesagt, Weisheitszahn bricht ja typischerweise so im Alter zwischen 17 und 25 Jahren durch. Es gibt aber auch Zähne, die deutlich später. Ich erinnere mich, meine Mutter hatte das, glaube ich, so mit Mitte, weiß nicht, 40 oder Anfang 50, wo die dann rausgekommen sind. Also, ja, du hast recht. Also, die ersetzen natürlich dann auch den Verlust von Backenzähnen. Aber es hat auch gewisse Nachteile, wenn die dann schief wachsen, ne, oder dann so in das Zahn, in die Wangen reinstechen oder so. Dann müssen sie halt entfernt werden, weil das dann immer wieder zu Infektionen führt.
Na, das ist aber dann auch eine ganz klare Indikation.
Ja, genau. Aber ich höre es einfach so mal so rauszunehmen,
dass Jugendliche in dem Alter oder junge Menschen in dem Alter, da ist nichts, aber da wird nachgeschaut. Ach, sie haben ja noch, also es hört sich jetzt so lapidar an, aber so wurde mir das auch lapidar gesagt. Und das wundert mich eben, dass obwohl keinerlei Probleme da sind, man nimmt die jetzt dann mal mit raus.
Ja. Und ich meine auch, dass wenn es nicht notwendig ist, das dann einfach rauszunehmen. Ich meine, das sind auch chirurgische Risiken, ne? Beim Rausnehmen können Infektionen natürlich auftreten, Blutungen, auch Nervenschädigungen insbesondere. Also gibt ja immer mal wieder auch die Fälle, wo dann Nervenschädigungen durch die Extraktion der Weisheitszähne entstanden sind.
Übersehen wurde, dass der Weisheitszahn sehr nah an Nerven oder sogar mit den Wurzeln. Mit Nerven verbunden ist.
Ja.
Schön, dass wir das mal erklärt. Das wollte ich schon immer mal loswerden, obwohl du gar kein Zahnarzt bist.
Ja. Ich muss dann mal online gucken, ob ich jetzt so ein Zahnfee-Kostüm mir organisiere.
Möchtest du gerne die Aufgabe der Zahnfee?
Ja, wenn meine Kinder dann, ja.
Du, aber jetzt tatsächlich, also was jetzt diese Stammzellenaufbewahrung angeht, wäre das doch eigentlich ein ganz toller mobiler Dienst. Die mobile Zahnfee.
Ja, das wäre eigentlich cool, so für einen Laden, ne, zur Stammzellaufbewahrung. Die heißt dann einfach Zahnfee GmbH oder Zahnfee AG.
So, jetzt haben wir alle auf eine Idee gebracht. Das ist ein tolles Start-up. Nein, aber alleine der Fakt, dass einem das abgenommen wird, also da muss man, glaube ich, auch nochmal doch Informationen betreiben.
Ja, also ich finde das einfach jetzt aus der medizinischen Sicht total interessant. Also wenn man dann sagt, man hat vielleicht irgendwas in petto, wenn man mal wirklich krank wird oder wenn irgendwie
natürlich,
das notwendig ist, dass man dann auf seine Milchzähne zurückgreifen kann, ne, und darüber dann Stammzellen gewinnen kann. Und ich meine, gucken wir mal 10 Jahre weiter oder 20 Jahre weiter, da werden noch ganz andere Möglichkeiten in der Medizin da sein. Und da wird man vielleicht mit Stammzellen noch deutlich besser arbeiten können, als man das jetzt schon kann.
Da gibt es bestimmt unbegrenzte Möglichkeiten.
Das denke ich auch.
Trotzdem weiter zur Spende. Aber die Tatsache, dass man früher hat man vielleicht einen Zahn aufbewahrt und dann aus nostalgischen Gründen Bewahrt man jetzt, eigentlich bewahren ja Eltern heute dann alle Zähne auf in extra Dosen. Mhm. Aber in flüssigem Stickstoff, das gefällt mir ganz besonders gut. Ich weiß, aber, dass das die
auch. Dann hast du so zu Hause deine, dann irgendwie so deinen eigenen Flüssiggastank. Da liegt dann die Nabelschnur drin, die Plazenta, so ein paar Zähne.
Guck mal, und wir haben nur einen Friedhof mit Schafsskeletten. Das hört sich jetzt sehr morbid an, aber auf dem Land, wenn man eine Schafsherde hat, dann findet man auch hier und da mal eben ein Gerippe. Die haben wir bei uns alle zusammen natürlich dann, oder wir tragen die zusammen. Und wir haben das früher unseren Dinosaurierfriedhof genannt. Und die Kinder hatten sich dann aus diesen Dinosaurierknochen, die wir ja haben, nur also ganz verschieden, also pflanzenfressende Dinosaurier, und dann, wenn du so ein Schafsgebiss siehst, die Zähne sehen aber doch ganz schön gewaltig aus, wenn sie dann alle bloßgelegt sind. Das waren dann natürlich.
Da war die Zahnfee nicht da.
Die Schafszahnfee. Nee, Dinosaurierzahn. Das waren ja die Dinosaurierknochen. Die Kinder haben sich auf jeden Fall dann eine Dose aus den Dinosaurierknochen gewünscht. Die wir dann, das hört sich an wie bei den Flintstones, bei den Feuersteins. Aber wir haben zwei ausgehöhlte Stücke Schafsknochen, in denen sich der ein oder andere Milchzahn befindet. Ich gucke dich jetzt nicht mehr an, du guckst ganz komisch.
Ja.
So ist das, wenn man so ein bisschen Leben an der Basis führt.
Ja, das ist ja, aber mich wundert das trotzdem immer nochmal, dieses Thema der Zahnfee. Also ich finde das spannend, dass sich das so also es gibt ja ganze Kinderbücher darüber und Filme und was der Geier was.
Ja, die versüßifiziert natürlich die ganze Angelegenheit. Also bei uns war da früher gar nichts Süßes dran. Meine Großmutter hat, wenn so ein Zahn lange gewackelt hat und sich aber nicht entscheiden konnte, sich zu verabschieden. Doch, eisenhart, da kam ein Bindfaden drum und der Bindfaden kam an die Klinke und dann hat sie dich fest in den Arm genommen und die Türe zu.
Ja, aber das sollte man eben nicht machen, ne? Wegen Infektion und wegen Schädigung und so weiter. Also klar, kennt die Storys auch. Heute siehst du in irgendwelchen YouTube-Videos, weiß ich nicht, wie Kinder dann an so einer kleinen Spielzeugpistole den Pfeil rausschießen und das am Zahn an. Also es gibt ja alles, ne? Aber die nochmal die Zahnfee vielleicht nochmal als weitere zum Nachdenken.
Ja.
In Nordeuropa, also nordeuropäische Tradition, gab es den Brauch der, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Tantfee. Das ist die Zahngebühr.
Ach, da musst du zahlen. Ja,
bei dem eine kleine Zahlung oder ein Geschenk für den verlorenen Zahn gegeben wurde. Und vielleicht hat sich ja daraus auch die Zahnfee entwickelt, aus der Fee.
Du, natürlich, da sind Siedler, haben rübergemacht, so wie der Dollar, der amerikanische Dollar stammt vom thüringischen oder sächsischen Dollar ab. Also der Dollar, der Silberdollar, der Dollar wurde der Dollar. Dann ist aus der Tantfee die Zahnfee geworden.
Wahrscheinlich.
Ich sage, ja, einer spickt vom anderen ab.
Na, siehst du.
So, jetzt sind wir aber ganz schön ins Schwadronieren gekommen. Der geneigte Zuhörer, die Zuhörerin mag uns verzeihen.
Ich bestelle mir jetzt gleich erstmal so einen Flüssiggas-Schrank.
Schrank.
Genau, und dann wird alles direkt eingefroren.
Vielleicht passt dir aber auch das Zahnmaterial deiner Kinder. Nein, wir wollen jetzt nicht mehr weitergehen. Wir sind ja jetzt erstmal interessiert daran.
Warum die Zähne nicht ausfallen.
Warum Octavians Zähne nicht ausfallen.
Oder ob das gar nichts damit zu tun hat.
Und was dieses, es kommt in der Geschichte vor, also ist es ein Symptom oder eine Besonderheit des kleinen Octavians. Und das bedeutet, dass du dein Augenmerk darauf gelenkt hast. Und wie, das wollen wir jetzt hören im dritten Teil.
Ja.
Bei ihrem ersten Treffen mit Martin Mücke sind Julia und Markus von seiner ruhigen und einfühlsamen Art beeindruckt. Er nimmt sich viel Zeit, um Octavians Krankengeschichte zu besprechen und alle bisherigen Befunde sorgfältig durchzugehen. Martin entscheidet nach den vergeblichen Diagnoseversuchen und Behandlungen der Vergangenheit, noch einmal ganz von vorne zu starten.
Er lässt sämtliche bisherigen Befunde von seinem Team aus Fachärzten der für den Fall relevanten Disziplinen erneut prüfen und ordnet darüber hinaus weitere spezifische Tests an. Die Mediziner beginnen nun mit einer Reihe neuer Tests und Untersuchungen, um die möglichen Ursachen der gravierenden gesundheitlichen Beschwerden des geschwächten Schülers weiter einzugrenzen. Dabei nutzen sie modernste Technologie und Diagnoseverfahren, die speziell für das Erkennen seltener Erkrankungen entwickelt wurden. Die Tests umfassen erweiterte genetische Analysen und spezialisierte Blutuntersuchungen, aber auch bildgebende Verfahren, um das Immunsystem und den Zustand der inneren Organe von Octavian gründlich zu überprüfen. Währenddessen wird Octavian in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin von den auf die Bedürfnisse ihrer jungen Patienten spezialisierten Krankenschwestern und Pflegern liebevoll betreut. Als es ihm wieder einmal etwas besser geht, schließt er sogar Freundschaft mit Phil, einem Jungen, der zur selben Zeit wegen einer angeborenen Stoffwechselerkrankung in der Klinik behandelt wird und genau wie Octavian ein riesiger Fußballfan ist. Martin und sein Team nutzen nun ein KI-gestütztes Diagnosewerkzeug, das Octavians Symptome, Testergebnisse und medizinische Historie analysiert und mit einer riesigen medizinischen Datenbank abgleicht. Mit dieser modernen Methode können auch komplexe und äußerst seltene Muster erkannt werden, die für menschliche Ärzte nur schwer zu identifizieren sind. Parallel diskutiert das interdisziplinäre Team in seiner wöchentlichen Fallkonferenz verschiedene in Frage kommende Differentialdiagnosen. Ein junger Assistenzarzt bringt hierbei die Möglichkeit eines vorliegenden Wiskott-Aldrich-Syndroms ins Spiel. Diese seltene genetische Erkrankung betrifft das Immunsystem und führt außerdem, wie bei Octavian, zu einem erhöhten Risiko für wiederkehrende Infektionen, aber auch Blutungen und Autoimmunerkrankungen. Bei Kindern mit dem Wiskott-Aldrich-Syndrom zeigen sich darüber hinaus des Öfteren Ekzeme und sie weisen eine niedrige Thrombozytenzahl auf. Die passenden Symptome könnten Octavians Zustand erklären und Professor Mücke ordnet sofort spezielle Tests an, um seine Thrombozytenfunktion sowie die genetischen Marker für das Wiskott-Aldrich-Syndrom zu überprüfen. Die Ergebnisse der Tests sind jedoch wieder einmal nicht eindeutig. Zwar zeigten sich Auffälligkeiten in der Thrombozytenfunktion, doch auch dieses Mal fehlen wieder die spezifischen genetischen Marker. Schließlich gibt die unterstützend eingesetzte künstliche Intelligenz einen wichtigen Hinweis. Nachdem sie Octavians Symptome und die vorliegenden Testresultate mit bekannten Krankheitsbildern aus der umfangreichen Datenbank abgeglichen hat, schlägt sie vor, den sogenannten IgE-Spiegel im Blut genauer zu untersuchen. Dieser bestimmt die Menge eines bestimmten Antikörpers, des Immunglobulin E, IgE, der vor allem für die Abwehr von Parasiten sorgen soll, aber auch Einfluss auf zahlreiche Allergien hat. Doch die Konzentration des Antikörpers spielt auch bei der zuvor von Dr. Sodermann vermuteten Granulomatose eine Rolle. Martin Mücke tippt nun jedoch auf einen anderen seltenen Immundefekt. Tatsächlich bestätigen die Ergebnisse der gezielten Untersuchung einen ungewöhnlich hohen IgE-Wert. Anschließende Tests des Erbguts enthüllen nun das Geheimnis. Die Genetiker des Teams können in Octavians DNS eine Mutation im STAT3-Gen feststellen. Nun ist es offiziell. Der 7-jährige Octavian leidet unter dem seltenen Hyper-IgE-Syndrom. Wohl weil die Patienten, die an diesem Syndrom leiden, oft eine solche Vielzahl von schwerwiegenden Symptomen und Infektionen ertragen müssen, ist das Hyper-IgE-Syndrom auch als HIOP-Syndrom bekannt. 1966 wurde das Syndrom erstmals von S.D. Davis beschrieben. Er und seine Mitarbeiter waren es auch, die die Erkrankung nach der Figur Hiob aus dem Alten Testament benannten. Denn laut der Bibel musste eben jener Hiob viele schwere Prüfungen und großes Leid ertragen und sein Körper war mit eiternden Geschwüren bedeckt. Beim Hiob-Syndrom handelt es sich um eine angeborene Immunschwächeerkrankung, bei der die Betroffenen unter wiederkehrenden Hautinfektionen, Lungenentzündungen, schweren Ekzemen, aber je nach Schwere der Erkrankung auch unter Gesichtsdeformationen, verzögerten Zahnwechsel und Knochenanomalien leiden. Mit der richtigen Diagnose dieser seltenen angeborenen Immunschwächeerkrankung kann nun endlich die entsprechende Behandlung eingeleitet werden. Martin erstellt mit seinem Team einen maßgeschneiderten Therapieplan, der unter anderem die Vermeidung von Infektionsquellen, eine kontinuierliche Überwachung von Octavians Immunfunktion und eine spezielle Medikation umfasst. Innerhalb weniger Wochen zeigt Octavians Gesundheitszustand eine deutliche Besserung. Die Hautinfektionen klingen langsam ab und auch die Lungenentzündungen werden glücklicherweise seltener. Die Familie ist überglücklich, denn Octavian kann nun wieder ein fast normales Leben führen, zur Schule gehen und mit seinen Freunden spielen. Auch die dunklen Wolken über seiner Seele beginnen sich zu verziehen. Die lange und kraftraubende Odyssee durch die medizinischen Einrichtungen hat einstweilen ein Ende gefunden. Und dank Martin, seinem engagierten Team und der durch künstliche Intelligenz gestützten Diagnostik hat Octavian wieder eine Perspektive. Die Prognose für Patienten mit dem Hiob-Syndrom ist allerdings individuell sehr unterschiedlich. Octavian gehört zu den Patienten, die eine rechtzeitige und vor allem korrekte Diagnose erhalten haben. Mit einer effektiven Behandlung und guter Infektionskontrolle können Patienten wie er daher eine normale Lebenserwartung erreichen. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass das Hyper-IgE-Syndrom in schwereren Fällen zu einer verkürzten Lebensdauer führen kann. Insbesondere dann, wenn es zu häufigen und schweren Infektionen oder anderen medizinischen Komplikationen kommt. Die sorgfältige Überwachung durch spezialisierte Ärzte, einschließlich der Prävention und schnellen Behandlung der von der seltenen Grunderkrankung begünstigten Infektionen, ist daher auch beim Hiob-Syndrom von elementarer Bedeutung. Wie bei allen anderen seltenen Erkrankungen ist außerdem eine transparente und lückenlose Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen medizinischen Fachrichtungen und eine umfangreiche Aufklärung über Symptome, Diagnostik und Therapie der Schlüssel. Octavian leidet an dem Hyper-IgE-Syndrom.
Oder dem sogenannten Hiob-Syndrom, ne? Genau.
Die Namensgebung, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber vielleicht kannst du uns mehr oder eingehender von diesem Syndrom erzählen.
Also das Hiob-Syndrom oder Hyper-IgE-Syndrom ist eine seltene angeborene Immunschwächeerkrankung, bei der das Immunsystem nicht richtig funktioniert und die Betroffenen anfällig für schwere Infektionen sind. Und das Ganze geht halt zurück auf eine genetische Mutation im sogenannten STAT3-Gen, also die Funktion des Immunsystems dann auch beeinträchtigen. Und wir haben es ja jetzt hier in dem Fall gesehen, was passiert da? Wir haben ganz verschiedene Symptome, die Hautinfektion, also wiederkehrende schwere Infektion und auch Ekzeme, Abszesse, die entstehen können, Lungenentzündung, also häufige schwere Formen, die auftreten können, Gesichts- und Knochenanomalien, die auftreten können.
Haben die auch was mit diesem Gen zu tun und dem Immunsystem?
Ja, insbesondere mit dem Immunsystem vor allen Dingen. Und dann aber auch, dass dieses Thema der verzögerten Zahnwechsel, also nicht nur der Verlust der Milchzähne, sondern auch das Erscheinen der Milchzähne, also das Durchbrechen der Zähne dauert. Und dann halt dieser hohe IgE-Spiegel, also des Immunglobulins.
Ja.
Und da kann man vielleicht nochmal ein bisschen erklären, also die IgEs oder Immunglobulin E ist eine Art von Antikörpern und Teil des Immunsystems. Ne?
Ja.
Und Antikörper sind, können wir auch nochmal hier ein bisschen erklären, sind ja Proteine, die der Körper selber produziert, um Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Parasiten einfacher zu bekämpfen. Ne?
Ja.
Und das IgE spielt eine besondere Rolle, insbesondere bei allergischen Reaktionen.
Aha. Und in diesem Fall ist das IgE aber wird zu wenig davon produziert?
Nee, da haben wir zu viel.
Also ach so, das heißt ja
Hyper-IgE.
Nicht Hypo, Syndrom. Sondern Hyper. Hyper bezeichnet immer ein zu viel, Hypo immer ein zu wenig. unaufmerksam war ich da gerade. Da der Name dieses Syndroms ja auch Hiob-Syndrom ist, wird sich das wohl auf die Hauterscheinungen beziehen, die, das nehme ich jetzt aber einfach mal an, die noch sehr viel heftiger ausfallen können, offensichtlich, als dies bei Octavian der Fall gewesen ist.
Wahrscheinlich, ja.
No? Weil in der, also Hiob, die Hiob-Geschichte stammt aus der Bibel, ist eine biblische Geschichte. Mhm. Ich versuche sie mal kurz wiederzugeben.
Da kann ich dir nicht helfen, ich bin nicht so bibelfest.
Also erzähle ich sie dir auch. Es begab sich also, dass Hiob mit seiner Frau, seinen drei Töchtern und 7 Söhnen, glaube ich, 10 Kinder an der Zahl, ein wohlhabender Mann war. Und Gott gefiel, wie es so gesagt wird. Und der Teufel, also Satan, mit Gott sprach und sagte, naja, also Gott zu gefallen und an Gott zu glauben ist einfach, wenn man alles hat, wenn es einem nichts fehlt. Und Gott sagte aber, nein, mein Hiob ist mir so verbunden, der würde nie an mir zweifeln. Es gibt nichts, das du ihm antun kannst, was dazu führen würde, dass er seinen Glauben an mich verliert. Und Satan schlägt natürlich sofort ein und sagt, dann lass mich machen, gib mir freie Bahn. Dann will ich Hiob quälen und dann wollen wir doch sehen, ob er noch weiter an dich glaubt. Und er bekommt grünes Licht und Satan schlägt Hiob mit jeder Plage, die man sich vorstellen kann. Er nimmt ihm zuerst die Kinder, was, glaube ich, aus unserer Vorstellungswelt heraus das Schlimmste ist. Nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, wenn es einen selber erwischt mit irgendetwas. Das Schlimmste ist, wenn Kinder in Mitleidenschaft gezogen sind, krank werden. Ihm werden seine Viehherden genommen, also Kamele, Rinder werden geraubt. Es brechen Plagen über ihn herein. Die Knechte werden niedergemetzelt. Er selber wird krank und er wird mit einem solchen Ausschlag, einer so schlimmen Hautkrankheit geschlagen, dass er sogar die Gemeinschaft verlassen muss. Er muss raus aus dem Dorf und er lebt dort, wo auch heute die Aussätzigen und die Armen, die von der Gesellschaft nicht getragenen, leben müssen, dort, wo die Abfälle sind, bei Asche und Abfall. Und trotzdem verliert er nie seinen Glauben. Seine Frau bleibt ihm, der schon irgendwann ganz klar ist, worum es hier geht und die so weit, eben so weit verletzt ist und so geschmerzt ist, dass sie am liebsten möchte, dass ihr Mann stirbt. Sag deinen Glauben ab und stirb, Hiob, weil sie weiß, dann wird es wieder gut, aber er behält den Glauben. Und er wird reich belohnt dafür. Er bekommt Rinder, Kamele und Kinder. Gemein, dass es sich reimt. Ne? Also er bekommt die gleiche Anzahl an Kindern zurück, auch wenn die nicht ersetzbar sind aus der damaligen Zeit, als Kinder aber noch sozusagen für die Sicherung des Alters galten. Da waren sie vielleicht ein größerer materieller Schatz als denn ein emotionaler. Und er ist wohlhabender dann als zuvor. Aber es muss die Vielzahl der Plagen sein, die diese Krankheit ausmacht, die Mediziner dazu gebracht hat, dieses Syndrom nach Hiob zu benennen, weil es wahrscheinlich eigentlich so gut wie nichts gibt, was diese Krankheit auslässt, oder?
Ja. Und insbesondere die schlimmen Hauterscheinungen, ne, die dann auftreten, Ekzeme, Abszesse. Ja, jetzt wird es klarer.
Jetzt wird es uns klarer. Ein bisschen unklar erscheint mir, wie es dazu kommen kann, dass auch wenn 7 Jahre eine in Anführungsstrichen früher Zeitpunkt gelten kann für eine Diagnose, wundert es mich fast, dass ein Kind 7 Jahre alt werden kann mit ständig wiederkehrenden Erkrankungen und vor allen Dingen ja diesen sichtbaren Zeichen,
ja,
ohne dass weiter verwiesen wird.
Ja, ich glaube, das ist hier eine Ausnahme. Die Erkrankung, wir haben ja gesehen, das war schon in der frühen Kindheit oder in den ersten Jahren hatte Octavian ja schon Beschwerden gehabt. Die sind dann nicht richtig gedeutet worden. Normalerweise ist es auch bei dem Hiob-Syndrom so, dass es halt schon im Säuglingsalter sich dann entwickelt und da auffällig wird und dann auch schon die Diagnose gestellt wird. Und hier ist ja nochmal der Fall dann auch mit der Ausprägung, dass die Milchzähne nicht ausfallen und so weiter. Ja.
Dann nochmal ein spätes Zeichen dieser Erkrankung. Aber gehen wir dann davon, oder kann ich davon ausgehen, dass Octavians Ausprägung dieser Krankheit sozusagen schwächer gewesen ist und deswegen nicht auffiel? Oder
ja, vielleicht waren das erstmal leichtere Symptome und dann stärkere Symptome und dann hat sich das halt weiterentwickelt, ne? Ja, es gibt ja verschiedene Formen und Ausprägungen von bestimmten Erkrankungen. Also von bis gibt's ja immer.
Ja, und dann eben im Kindesalter, ne, von bis also Anzahl an Infektionen. Das ist, kann natürlich dann auch leicht diffus werden, sowas.
Gut, aber man sagt ja so Kinderkrankheiten, ne, bis zu 20 Infektionen pro Jahr.
Und dann lass uns das mal umrechnen. Also, ne, wenn du mal eine Woche, 10 Tage wirklich Infektionspause hast mit deinem Kind,
dann kannst du schon feiern, Kerzen.
Ja, dann kannst du, juhu.
Ja, also ich glaube, das kennt ja jede Familie, ne? Kinder im Kindergartenalter, da bist du dauernd krank.
Immer.
Und dann sagst du, ich habe jetzt die Kinder schon wieder 3 Tage in meinen Kindergarten geschickt, jetzt ist schon wieder die gesamte Familie kaputt und liegt krank zu Hause. Und dann ist halt auch der Weg schnell.
Dann ist schwer, irgendwie Land zu sehen.
Genau.
Oder das dann zu erkennen oder das Besondere daraus zu erkennen, wo liegt jetzt hier etwas vor, was eben nicht zu diesen normalen Infektionskrankheiten gehört, genau, die so ein Kind, so ein Immunsystem einfach durchmacht.
Deswegen ist es wichtig, da auch nochmal genauer drauf zu gucken und dann halt auch solche Symptome zusammenzubringen. Also wir haben ja hier das Thema gehabt der Lungenentzündung, also alles, was so in den Bereich der Immundefekte geht.
Gravierend, ja.
Und dann diese Hautsymptome, die schon sehr auffällig waren, die dann fehlgedeutet wurden. Also wir hatten ja hier das Thema der Neurodermitis zum Beispiel gehabt. Und dann das zusammenzubringen und da zu sehen, dass es halt eine Erkrankung gibt, die das erklärt. Das ist ja dann quasi die Aufgabe dahinter.
Wie gut, dass jemand mit diesem Syndrom gezielt behandelt werden kann, dass man kräftig unterstützt werden kann.
Genau, das ist ja heute die Möglichkeit, dass man da eine entsprechende Infektionsprophylaxe dann machen kann, also die Vermeidung von Infektionsquellen und regelmäßige medizinische Überwachung, die gibt es ja auch in unserem, besonders auch in unserem guten deutschen System immer noch. Also es ist ja, wird ja mal geschimpft auf das Gesundheitssystem. Aber im Vergleich ist es ja wirklich ganz gut, auch immer noch bei uns. Und mit medikamentösen Therapien, also ob das jetzt die Antibiotikatherapie oder Antimykotikatherapie, also zur Pilzbehandlung zum Beispiel.
Also es geht sicher darum, dass man jegliche Infektion früh erkennt.
Erkennt und behandelt. Auch die Hautpflege ist wichtig, ne? Also spezielle Pflegeprodukte dann einzusetzen, also zur Behandlung und Linderung von Ekzem und Hautinfektionen. Aber auch hier wieder das Thema, weil das schon sehr belastend ist, auch gerade mit den Hautsymptomen und diesen ständigen Krankheitstagen sozusagen. Ja, dass man dann auch eine entsprechende psychologische Unterstützung dann auch gerade für Kinder bekommt und aber auch für die Familien, die diese Kinder begleiten.
Und dafür sorgt, dass es trotzdem in Anführungsstrichen viel Normalität gibt und natürlich keine Belastung. Damit meine ich jetzt nicht spazieren gehen im Felsenmeer, sondern keine Belastungen durch Umweltgifte, keine Belastungen durch Mangelernährung oder Fertignahrung, dass alles getan wird, was es einem Organismus erleichtert, also mit allem versorgt zu sein, was das Immunsystem stärkt und zur Heilung beiträgt.
Ganz genau. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, weil die Prognose hängt einfach von der Schwere der Erkrankung ab und der rechtzeitigen Diagnose und Behandlung.
Weil es dann sozusagen die Sekundär- und Tertiär-Nachfolge-Erkrankungen sind, die
das Leben verkürzen können. Ne? Ja, also wenn du dann so eine schwere Infektion hast,
der Körper gar nicht dagegen angehen kann.
Ja, genau.
Ja, es ist schwierig, was oder nicht ganz so einfach, was man Eltern dann mitgeben soll, dieses zwischen den Ball flach halten und sich nicht übersteigert zu erregen über Krankheiten und aber vorsichtig zu sein und aufmerksam zu sein, dass einem da nichts durchrutscht, was dann eben doch gefährlich sein könnte.
Genau. Und immer hinterher sein, ne? Dass man dann darauf hinweist, dass man halt auch da vernünftig, wenn man beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin ist, dass man dann auch sagt, hier, das hat mein Kind, aber das auch, dass man das halt auch der Arzt oder die Ärztin das dann zusammenbringen kann. Ne? Mhm. Das ist einfach wichtig. Und das haben wir ja auch jetzt bei unserem neuen Buch versucht rüberzubringen.
Wie wichtig es ist, dass man sich Ausdruck verschaffen kann. Also braucht es schon durchaus den mitdenkenden Kundigen.
Die Diskussion auch auf Augenhöhe dann führen zu können, dass man einfach so ein bisschen Grundwissen dann mitbringen kann, um dann halt auch solche Gespräche zu führen.
Ja, also es geht eben nicht ganz die Verantwortung für sich und für seine Kinder an der Garderobe des Arztes abzugeben, sondern in erster Linie sind wir eigenverantwortlich und auch verantwortlich unseren Kindern gegenüber, diese Gratwanderung einzuhalten, ein normales, freies, abenteuerliches Leben. Denn Leben ist naturgemäß vorwärtsgerichtet und es will gelebt werden und es will genossen werden, freudvoll gerade von Kindern, da nichts zu verhindern. Aber eben trotzdem aufmerksam zu sein. Das Irre ist, dass mir die ganze Zeit, Martin, dieser Begriff im Kopf herumspukt, nicht hysterisch werden. Und ich finde das so irre, wie tief das eingeprägt ist, dass ich als Frau, ne, hysterisch kommt ja von Gebärmutter, Hysteria, dieses übersteigerte Reagieren, dass man das Frauen zuschreibt und diesen Begriff damals gefunden hat. Und ich möchte ihn immer nicht sagen, aber der tobt die ganze Zeit dann irgendwo in meinem Sprachzentrum rum. Ich versuche, andere Worte dafür zu finden, wie geprägt man ist.
Ja, und ich bin mal gespannt. Wir werden uns ja wieder treffen für den nächsten Fall. Ob du dann das Gedankenkreisen mit der Hysterie weiterhin im Kopf hast.
Ob ich es aufgegeben habe oder weiter hysterisch bin.
Da bin ich gespannt und freue mich auf die nächsten Fälle mit dir.
Ich freue mich auch. Alles Gute nach draußen und auch dir, lieber Martin.
Dankeschön. Bis bald.
Bis bald.
Sie hörten Unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.